Ich habe schon am Anfang einen Text vorgelesen aus Jesaja, wo es um Entmutigung ging, beziehungsweise darum, wie wir Entmutigung überkommen oder überwinden können, nämlich durch unseren Blick auf Gott. Und etwas Ähnliches versucht Paulus auch in diesem Abschnitt zu tun, den wir gerade gelesen haben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Die meisten von uns haben wahrscheinlich von Zeit zu Zeit mit Entmutigung zu kämpfen in ihrem Leben als Christen. Wenn euch das nicht betrifft, dann gibt es bestimmt Menschen um euch herum, andere Geschwister, die entmutigt sind, die ihr ermutigen könnt. Und Paulus, wenn wir diesen Abschnitt lesen, hat wirklich dieses eine Ziel. Wir sehen das in dem allerletzten Vers, wo er eigentlich hin will mit diesem ganzen Abschnitt, wo er nochmal ein paar der Dinge wiederholt, die er eigentlich schon gesagt hat. Und in dem letzten Vers schreibt er: Daher bitte ich euch, ich appelliere an euch, lasst euch von den Nöten, die ich durchmache, nicht entmutigen. Lasst euch nicht entmutigen. Und zunächst wirft das zwei Fragen auf: Was für Nöte hat der Paulus denn eigentlich durchgemacht? Und wieso würden sich die Epheser, die Christen in Ephesus, von diesen Nöten entmutigen lassen? In Vers 1 sehen wir, dass Paulus sagt, er war im Gefängnis, er ist ein Gefangener um Christi Jesu willen, für euch Heiden. Und in der Apostelgeschichte lesen wir, wie es dazu kam, dass Paulus im Gefängnis war, wie er in Gewahrsam genommen wurde und dann als Gefangener nach Rom überführt wurde, von wo aus er dann den Brief an die Epheser geschrieben hat. In Apostelgeschichte 9 lesen wir von der wunderbaren Bekehrung von Paulus durch Jesus Christus. Und dann wird dem Paulus durch Hananias, heißt er glaube ich, würde ihm zwei Dinge gesagt, die Gott mit Paulus vorhatte. Zum einen sagt er: Paulus, ich habe einen ganz besonderen Auftrag für dich. Ich möchte, dass du zu den Nichtjuden, zu den Heiden gehst und ihnen das Evangelium verkündigst. Und das Zweite, was Paulus schon direkt nach seiner Bekehrung in Kapitel 9 gesagt wird, dass er im Zuge dieser Verkündigung, im Zuge dieses Auftrags viel leiden müssen wird. Und dann sehen wir im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte, wie sich Paulus tatsächlich dazugehören können, auf der gleichen Grundlage, wie alle Menschen zu Gottes Volk dazugehören, nämlich durch den Glauben an Jesus Christus allein. Ohne das Gesetz, ohne Werke das Gesetz tun zu müssen, können sie mit Gott versöhnt werden. Und einige seiner Volksleute, einige Juden, sind darüber so erbost, dass sie ihm das Leben versuchen, wirklich schwer zu machen. Sie verjagen ihn aus den Synagogen, sie verfolgen ihn und letztendlich ziehen sie ihn wie einen Straftäter vor Gericht, sodass er im Gefängnis landet. Paulus leidet also für das Evangelium. Er leidet ganz besonders, weil er den Heiden, und das waren auch die Christen in Ephesus, das Evangelium gepredigt hat. Er sagt dann am Ende: Ich erleide das ja alles für euch. Mein Leiden trägt dazu bei, dass ihr Anteil an Gottes Herrlichkeit bekommt. Und trotzdem ist Paulus jetzt darüber besorgt, dass die Gemeinde in Ephesus entmutigt sein könnte. Weil Paulus ja sowas wie ihr Apostel war. Er war der Heidenapostel und jetzt saß er im Gefängnis. Und sie könnten denken: Was bedeutet das jetzt für uns, wenn unser Apostel im Gefängnis ist? Wenn die Juden, die ja Gott schon ganz lange gekannt haben, wenn sie ihn einsperren, ist es vielleicht doch nicht so gut um uns gestellt? Hat er uns vielleicht doch nicht das richtige Evangelium gebracht? Oder sie könnten denken, dass es ein unheimlicher Rückschlag für die Ausbreitung des Evangeliums war. Keiner war im ersten Jahrhundert so aktiv dabei, das Evangelium von Ort zu tragen wie der Apostel Paulus. Und jetzt konnte er seinen Dienst nicht mehr fortführen. Er konnte sie auch nicht mehr persönlich besuchen, weil er im Gefängnis war. Und wer würde sich jetzt so stark machen dafür, dass Juden und Nichtjuden auf gleicher Basis ein Leib sind in der Gemeinde, wenn Paulus im Gefängnis war? Und natürlich auch einfach die Tatsache, dass er verfolgt wurde, dass er eingesperrt wurde, könnte sie auch eingeschüchtert haben in ihrem Dienst für Gott. Und vielleicht würden sie wenn sie dann in ihrer Stadt das Evangelium weitergeben, etwas ganz Ähnliches erleben, was Paulus erleben musste, als er das Evangelium so mutig bezeugt hat. Also all diese Faktoren könnte Paulus im Sinn gehabt haben, als er geschrieben hat, seid nicht entmutigt, lasst euch durch meine Leiden nicht entmutigen. Und ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, aber ich kann mich hier mit den Briefempfängern, mit den Ephesern identifizieren. Von Zeit zu Zeit stehen auch wir in der Gefahr, entmutigt zu werden, dass wir uns entmutigen lassen durch das, was um uns herum passiert und unser Eifer für Gott irgendwie wie so eine Pflanze eingeht und eingestampft wird, eingemattet wird. Und auch wir erleben in unserer Zeit Rückschläge für die Ausbreitung des Evangeliums und Widerstand dagegen. Man kann sich Statistiken angucken, auch die Statistiken unseres eigenen Gemeindebundes, und da ist es nicht so, dass das wie so eine Kurve nach oben geht, sondern gefühlt eher so auf einem Niveau bleibt, und da, wo man Ermutigendes liest, dass Menschen dazukommen, dann sind es meistens Menschen, die schon Jesus Christus kannten und schon in einer anderen Gemeinde waren. Oder auch wenn Gemeinden in unserem Bund dazukommen, dann sind es auch Gemeinden, die schon vorher Gemeinden waren und jetzt einfach FEG-Gemeinden geworden sind. Das heißt, wir bleiben so auf einem Niveau, aber es scheint nicht so zu sein, dass jetzt ganz viele Menschen neu Jesus Christus kennenlernen können. Und oft sind es dann aber doch auch die Dinge, die uns viel persönlicher betreffen, die uns näher sind, die uns entmutigen können. Vielleicht Familienmitgliedern, denen wir schon oft von Jesus Christus erzählt haben und die gesagt haben, nein, ich möchte mit eurem Jesus nichts zu tun haben. Oder wenn wir versucht haben, an Freunde das Evangelium weiterzugeben und sie das einfach abgelehnt haben und gesagt haben, nein, ich brauche Jesus nicht. Das kann uns ziemlich entmutigen. Oder wenn wir auch in einem Dienst in der Gemeinde stehen, wo wir Gottes Wort weitergeben wollen und wir denken, passiert hier überhaupt etwas? Kommt überhaupt Frucht bei dem hervor, was ich hier tue? Verändert sich überhaupt etwas? Und dann selbst in der Ortsgemeinde leben wir Rückschläge, die uns entmutigen können. Vor einigen Monaten hat mich jemand gefragt, hey Alex, wie können wir für dich und deinen Dienst in Hamburg beten? Und ich habe dann per E-Mail Gebetsanliegen weitergegeben, und ich schreibe kein Tagebuch, aber so E-Mails, wenn man dann zurückschaut, ich glaube, sie zeigen ganz gut, wie man sich dann in manchen Situationen gefühlt hat oder was einen beschäftigt hat. Und ich lese euch einfach mal aus dieser E-Mail vor, was ich damals geschrieben habe, wie man für uns beten kann. Und ich habe da geschrieben, bitte betet für Ausdauer im Dienst trotz anhaltender Rückschläge. An manchen Tagen ringe ich mit Gott, Herr, was denn noch? Wir haben den Eindruck, dass wir stark auf die Probe gestellt werden. Immer wieder gibt es Rückschläge und Enttäuschungen, die wir hinnehmen müssen. Wir brauchen Gottes Gnade, die uns erhält und ausrüstet, ihm weiter zu dienen. Vielleicht mag das jetzt den einen oder anderen überraschen, aber ja, auch Pastoren kämpfen von Zeit zu Zeit mit Entmutigung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich brauche auf jeden Fall diese Anti-Entmutigungskampagne von Paulus. Ich brauche das, was er uns in diesem Abschnitt schreibt, diese Ermutigung, sich nicht entmutigen zu lassen. Und das finden wir in den Versen 2 bis 12. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schaut mit mir in diesen Abschnitt. Das kann man in zwei Abschnitte unterteilen. 2 bis 6 und dann 7 bis 12. Und hier lernen wir, warum wir als Christen, sei es jetzt im 1. Jahrhundert oder im 21. Jahrhundert, nie den Kopf hängen lassen müssen. Warum wir nicht verzagen müssen, selbst wenn wir vermeintliche Rückschläge erleben müssen. Sei nicht entmutigt, lieber Christ. Denn Gott selbst führt seinen Gnadenplan aus. Sei nicht entmutigt, denn Gott selbst führt seinen Gnadenplan aus. Paulus möchte uns in diesem Abschnitt vergewissern, dass nichts und niemand Gottes Plan, sich eine Gemeinde zu erlösen, zu der Menschen aus allen Völkern gehören, Juden und Nichtjuden, niemand kann diesen Plan umstoßen, weil er selbst diesen Plan Schritt für Schritt ausführt. Den ersten Schritt, den er dafür unternommen hat, sehen wir in den Versen 2 bis 6. Gott hat das Geheimnis Christi offenbart. Und Paulus schreibt in gewisser Weise an die Gemeinde in Ephesus, hey, das mit eurer Errettung, dass ihr zu Gottes Volk gehört, das war Gottes Idee. Das habe ich mir nicht selbst ausgedacht und auch kein anderer Mensch, sondern Gott hatte die Idee, dass ihr Nichtjuden zusammen mit den Juden zu Gottes Volk gehört. Und diese Idee stammt von Gott selbst. Er hat mir dieses Geheimnis, wie er es nennt, kundgetan. Und dann finden wir, wie Paulus immer wieder über das Geheimnis Christi spricht, das ihm und den anderen Aposteln und Propheten offenbart wurde. Ein Geheimnis, wie er sagt, das den Menschen aus früheren Generationen nicht bekannt war. Sie hatten keinen Einblick in dieses Geheimnis, jetzt aber Gott durch seinen Geist offenbart hat. Und wir fragen uns, was kann es denn sein, was Gott jetzt erst neu offenbart hat, was die Menschen früher nicht wussten, weil es in Gott verborgen war. Und Paulus gibt die Antwort in Vers 6, nämlich, dass Nichtjuden und Juden zusammen, und das ist wirklich das Schlüsselwort in diesem Vers, zusammen, also auf gleicher Stufe, Erben Gottes sind, dass sie zusammen in dem einen Leib der Gemeinde Jesu Christi gehören und dass sie zusammen die Verheißung Gottes empfangen haben, nämlich seinen Heiligen Geist. Schon im Alten Testament lesen wir, dass Gott einen Plan für alle Völker hat. Wir lesen das zum Beispiel ganz am Anfang, als Gott Abraham beruft, dem Stammvater aller Gläubigen, und zu ihm sagt, ich möchte, dass du ein Segen bist für alle Völker. Es gab also durchaus die Verheißung und die Erwartung, dass Gott etwas mit den Heidenvölkern vorhatte, dass er sein Volk Israel gebrauchen würde, dass auch andere Völker an diesem Segen, Gott zu kennen, teilhaben sollten. Aber das, was Gott durch Jesus Christus getan hat, das hat alle Erwartungen weit übertroffen. Es war tatsächlich etwas, was den früheren Generationen nicht offenbart gewesen ist. Das, was radikal neu war, was Gott jetzt Paulus und den anderen Aposteln gezeigt hat und damit auch der ganzen Gemeinde, ist, dass sie zusammen zu Gottes Volk gehören. Man hätte sich vielleicht vorstellen können, dass sie so ein bisschen Segen auch abbekommen durch das Volk Israel. Aber dass sie ein Leib sein sollten, dass sie alle gemeinsam den Heiligen Geist empfangen würden. Das war das, was jetzt durch Jesus Christus geschehen ist. Und deshalb wird es auch das Geheimnis Christi genannt, weil es Jesus Christus betrifft. In Vers 6 lesen wir, dass diese Einverleibung der Heidenvölker, der Nichtjuden in die Gemeinde Gottes, dass diese Versöhnung untereinander und mit Gott und dass dieser freie Zutritt zu Gott, all das ist durch Jesus Christus geschehen. Um ihn geht es letztlich in diesem Geheimnis, von dem Paulus hier spricht. Und dieses Geheimnis hat Gott jetzt offenbart. Und all das erinnert uns daran, es war Gottes Idee. Und zwar, wie wir dann in Vers 9 sehen, schon vor Grundlegung der Welt, schon vor der Zeit, hatte er diesen Plan gefasst, eine erlöste Gemeinde aus Juden und Nichtjuden durch Jesus Christus zu formen. Es war nicht sein Plan B, als Plan A gescheitert war. Jesus Christus, dass er kommen würde als Retter für die Welt, war von Anfang an von Gott geplant. Und auch, dass alle, sowohl Juden als auch Nichtjuden, alle, die an Jesus Christus glauben, durch ihn gerettet werden, egal welcher Herkunft sie sind. All das hatte Gott schon vor Grundlegung der Welt geplant. Und Paulus sagt jetzt also, guck mal, auch wenn ich jetzt im Gefängnis sitze, stellt das nicht Gottes Erlösungsplan in Frage. Er hat all das bekannt gemacht, er hat sich all das ausgedacht, er ist der Urheber dieser wunderbaren Heilsbotschaft für alle Menschen. Und deshalb wird auch Gott selbst dafür Sorge tragen, dass seine Botschaft, sein Evangelium sich so ausbreitet, wie er es sich vorgenommen hat. Ja, es wird immer Widerstand geben gegen das Evangelium, es wird immer Rückschläge geben, es wird immer Widerstand auch gegen die Gemeinde Jesu Christi geben. Aber weil Gott hinter all dem steht und er das Ziel verfolgt, dass die Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, haben wir die Zuversicht, dass er das Zeugnis seiner Offenbarung bewahren wird. Und es ist so ein bisschen ironisch, dass genau das von Gott gebraucht wird, was zunächst wie ein Rückschlag aussieht, wird dann in der Geschichte als etwas gebraucht, damit sich dieses Geheimnis, diese Offenbarung weiter ausbreitet. Wäre Paulus nicht im Gefängnis gelandet, dann hätte er wahrscheinlich diesen Brief, den wir heute lesen können, nie geschrieben. Dann wäre er vielleicht noch weitergereist, aber er hätte diesen Brief so aus dem Gefängnis nicht geschrieben. Und dadurch, dass er im Gefängnis war, haben auch wir 2000 Jahre danach noch Zugang zu dieser Offenbarung Gottes und können dieses Geheimnis Jesu Christi kennenlernen. Also, dass Gott selbst diese Botschaft offenbart hat, dass sie von ihm kommt, hilft uns, auf zwei Weisen gegen Entmutigung anzukämpfen. Erstens, der Inhalt dieser Botschaft ist von Gott, ist nicht menschlichen Ursprungs. Unser Glaube und damit auch unsere Errettung ruht fest auf Gottes Wort und nicht auf Menschenwort. Und zweitens, Gott selbst wird das Zeugnis seiner Offenbarung bewahren. Er hat sie gegeben und er wird sie auch bewahren. Und unsere Sicht auf den Lauf der Dinge ist oft sehr begrenzt. Auch wenn etwas aussieht wie ein Rückschlag oder wir den Eindruck haben, dass in unserer Zeit es eher zurückgeht als vorangeht, dürfen wir darauf vertrauen. Gott führt seinen Plan mit sicherer Hand aus. Die Errettung der Gemeinde hängt nicht von dir ab, sie hängt nicht von mir ab. Und auch die Ausbreitung des Evangeliums ist nicht von bestimmten Menschen oder sogar bestimmten Gemeinden abhängig. Gott selbst ist der Herr über die Geschichte und er selbst führt seinen Gnadenplan aus. Und das hilft uns wirklich zur Ruhe zu kommen. Wir brauchen keine Angst haben, dass dieses Projekt Gemeinde, was er sich vorgenommen hat, scheitern wird. Die Pforten der Hölle, hat Jesus gesagt, werden die Gemeinde niemals überwältigen. Wir brauchen nicht verzagen, wir brauchen nicht entmutigt sein, was auch immer geschieht. Und Paulus verstand auch, dass es ein unheimliches Privileg ist, eine Gnade, wie er sagt, Empfänger dieser Offenbarung Gottes zu sein. Wenn Gott auch dir die Augen dafür geöffnet hat, welchen wunderbaren Plan er durch Jesus Christus verfolgt, nicht zuletzt für dein eigenes Leben, dann hältst du etwas unvorstellbar Kostbares in deiner Hand. In Vers 8 spricht Paulus davon, was für ein unermesslich großer Reichtum uns in der Person von Christus geschenkt ist. Unermesslich groß. Verschiedene Übersetzer ringen mit diesem Wort, weil man eigentlich gar kein Wort dafür finden kann. Unvorstellbar, unergründbar. So groß ist dieser Reichtum, der uns durch Jesus Christus geschenkt wird. Das Geheimnis Jesu Christi zu kennen ist deshalb ein so großes Privileg, weil die Botschaft von Jesus Christus einen Menschen in unaussprechlicher Weise reich macht. Und Paulus fasst diesen Reichtum in Vers 12 zusammen. Er sagt, durch Christus haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Wir müssen uns vor Gott nicht fürchten, wir dürfen in seine Gegenwart treten. Heute Morgen dürfen wir uns sicher sein, Gott liebt uns, er hat uns angenommen. Wir sind seine geliebten Kinder, alles durch Jesus Christus. Und wir haben Gemeinschaft mit ihm durch das, was Jesus getan hat. Und diese Gemeinschaft wird eines Tages noch viel herrlicher sein, als sie jetzt schon ist, wenn wir in seiner Gegenwart sein werden. Aber Paulus verstand auch, dass diese Gnade nicht nur für ihn war. Je nach Übersetzung lesen wir, dass Paulus sich selbst als ein Verwalter der Gnade Gottes oder als ein Haushalter der Gnade Gottes bezeichnet. Für die Gnade, die ihm für die Heiden anvertraut ist. Gott hatte ihm dieses Geheimnis Christi offenbart und die Botschaft des Evangeliums anvertraut, damit er diese Botschaft an andere verkündet. Und das ist der zweite Schritt, wie Gott selbst seinen Gnadenplan ausführt. Gott bekehrt Menschen durch die Verkündigung des Evangeliums. Paulus spricht hier nochmal über sein eigenes Leben, um Zeugnis zu geben von dem, was Gott in seinem Leben getan hat, von dem mächtigen Wirken Gottes in seinem Leben. Paulus sagt es in Vers 7 so, dass ich ein Diener dieser Botschaft geworden bin, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Ich verdanke es seiner Macht, die in meinem Leben wirksam geworden ist. Wir erinnern uns daran, dass vor der Bekehrung von Paulus er Jesus Christus gehasst hat. Er hat Jesus Christus verfolgt. Als Jesus Christus Paulus begegnet, sagt Jesus ihm, warum verfolgst du mich? So groß war der Hass von Paulus gegenüber Jesus Christus. Und er hat Christen gehasst. Paulus hat Menschen umgebracht, weil er so einen Hass hatte gegen Jesus Christus und diese Botschaft letztlich, die gepredigt wurde. Aber durch die Gnade Gottes, durch die Macht Gottes, ist Paulus ein neuer Mensch geworden. Und das ist eine herrliche Umwandlung, die in seinem Leben stattgefunden hat, hin zu einer Liebe zu Jesus Christus, hin zu einer Liebe zu der Gemeinde und zu einer Liebe für das Evangelium. Diese Liebe war so stark, dass er bereit war, viel auf sich zu nehmen, um Jesus Christus, seinem Retter, zu dienen und auch denen zu dienen, für die Jesus Christus gestorben war, für die Gemeinde. Paulus ist an dieser Stelle der Notleidende. Er sitzt im Gefängnis und doch denkt er nicht zuerst an sich selbst und an seine Nöte, sondern er denkt an seine Geschwister und wie er sie ermutigen kann. Und wenn man zwischen den Zeilen liest, dann hat man nicht den Eindruck, dass Paulus irgendwie bitter war darüber, dass er im Gefängnis war. Sondern besonders der letzte Vers lässt eher den Schluss zu, dass er diese Leiden gerne ertragen hat, weil er sich bewusst geworden ist, dafür, weil er leidet, konnten auch die Heidenchristen, die Epheser, Gott kennenlernen. Und er hat dadurch zu diesem Ziel beigetragen, dass auch sie Anteil an der Herrlichkeit Gottes bekommen. So groß war seine Liebe nach seiner Bekehrung zu Christus, zu den Gemeinden und auch zu dieser Botschaft, die ihm von Gott anvertraut war. So kostbar war sie ihm. Und wir sehen in diesem Text, dass so eine radikale Umwandlung in einem Menschen nur Gott tun kann. Kein Mensch kann so etwas vollbringen. Weder in seinem eigenen Leben noch im Leben eines anderen Menschen. Lasst uns Gott darum bitten, dass er auch in unserer Mitte seine Gnade so wirksam sein lässt, wie im Leben von Paulus. Dass er das, was er damals getan hat, auch heute wieder tut im Leben von Menschen. Dass er aus Christus Verfolgern oder Christus Hassern Christus Jünger macht. Und dass er auch die Umwandlung, die er in unserem Leben angefangen hat, weiter fortführt. Dass er auch uns zu mehr und mehr zu Menschen macht, die Jesus Christus von Herzen lieben. Aber nicht nur, was Gott in Paulus bewirkt hat, ist für uns ermutigend, sondern auch, was Gott durch Paulus bewirkt. Paulus erkennt, dass er mit seiner Vergangenheit als ein Verfolger der Gemeinde eigentlich hätte ausgemustert werden müssen aus dem Dienst für Gott. Aber auch darin sehen wir die Gnade Gottes, wie aus einem Verleumder ein Verkündiger wird, aus einem, der früher mit blindem Hass gegen die Gemeinde gewütet hat, einer gemacht wird, der anderen die Augen öffnet für die Schönheit Christi. Auch darin sehen wir die Gnade Gottes, dass er Paulus berufen hat zu einem Dienst für ihn. Deshalb bezeichnet sich Paulus in Vers 8 als den Allergeringsten der Heiligen. Und diesem hat Gott seine Gnade anvertraut oder in seiner Gnade den Auftrag gegeben, das Evangelium zu verkünden. Und genau dadurch, wie wir dann in Vers 9 sehen, Menschen auch die Augen zu öffnen für Gott. Das Zeugnis von Paulus in diesem Text erinnert uns wie kein zweites. Gott hat wirklich die Macht, Menschen zu bekehren. Er hat es im Leben von Paulus getan. Und die meisten von uns, die heute Morgen hier sitzen, sagen, ja, er hat es auch in meinem Leben getan. Auch meine Umwandlung ist ein Zeugnis für das gnädige Wirken Gottes. Vielleicht nicht ganz so radikal wie bei Paulus. Vielleicht haben wir vorher nicht die Gemeinde verfolgt. Und doch hat er in uns ein Werk der Gnade getan. Vielleicht wollten wir früher nichts mit Jesus zu tun haben. Oder wir waren gleichgültig gegenüber Jesus. Aber heute sagen wir, ich brauche Jesus. Ich will Jesus. Es ist noch nicht vollendet, dieses Werk, aber ich will Jesus und ich liebe ihn. Und Jesus Christus ist mir kostbar. So eine Umwandlung kann nur Gott tun. Gott selbst bekehrt Menschen durch die Verkündigung des Evangeliums. Und viele von uns werden sich vielleicht nicht genau an den Tag und die Stunde, aber zumindest an den Zeitraum in unserem Leben erinnern, wo wir das erste Mal das Evangelium gehört haben. Ich weiß noch, wie ich auf einer Jugendfreizeit war und vorher ich wusste nichts von Jesus. Ich kannte Gott irgendwie, mir war klar, dass es einen Gott gibt, aber ich hatte noch nie von Jesus gehört. Und auf einmal wurden mir die Augen dafür geöffnet, dass Jesus Christus ein Retter ist, der auch für mich gestorben ist. Und das hat mein Leben verändert. Und zu verstehen, dass letztlich Gott derjenige ist, der Menschen bekehrt, das setzt uns wirklich frei, wenn wir uns das zu Herzen nehmen. Das ist der Kern von Paulus' Anti-Entmutigungskampagne. Gott bekehrt Menschen zu sich und nicht wir. Das nimmt uns wirklich den Druck von den Schultern und spornt uns zugleich an, das Evangelium weiterzugeben. Selbst dann nicht, oder dass wir nicht aufhören, das Evangelium weiterzugeben. Selbst dann nicht, wenn uns manchmal die Ergebnisse unseres Dienstes entmutigt zurücklassen können. Und wir denken, okay, was hat das jetzt gebracht? Gar nichts. Und selbst dann nicht, wenn wir den Eindruck haben, dass es eher zurückgeht als vorangeht. Selbst dann nicht, wenn wir, wie Paulus, davon ausgehen können, dass wir auch für unseren Evangeliumsdienst leiden müssen, persönliche Nöte, persönliche Herausforderungen und Rückschläge immer wieder hinnehmen müssen. In all dem müssen wir nicht entmutigt sein, weil Gott trotz unserer Schwachheit weiter seinen Gnadenplan ausführt. Lasst uns beten. Herr, wir preisen dich für deine mächtige Gnade. Wir preisen dich dafür, dass du ein Werk in unserem Leben getan hast. Dass du uns die Augen dafür geöffnet hast, dass Jesus Christus alles ist, was wir brauchen, dass er ein wunderbarer Retter ist. Dass, wenn wir ihn haben, wir nichts anderes brauchen, um mit dir versöhnt zu sein. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns durch diesen Text gezeigt hast, dass du derjenige bist, der alles in seiner Hand hält und der seinen Gnadenplan ausführt, trotz unserer Schwachheit, trotz der vermeintlichen Rückschläge, die wir manchmal erleben. Du bist heute am Werk und du wirst ans Ziel kommen mit dem, was du dir vorgenommen hast. Du wirst deine Offenbarung bewahren, dein Wort bewahren und du wirst dir immer wieder auch Menschen als Werkzeuge nehmen, die dein Wort weitergeben. Wir loben und preisen dich dafür, dass all das nicht von uns abhängig ist, sondern du Gott bist und du es ausführen wirst. Und wir bitten dich darum, dass wir etwas von deinem Wirken auch in unserer Zeit erleben dürfen. Wie Menschen sich dir zuwenden, wie Menschen neu gemacht werden, wie Verletzungen geheilt werden, wie Sünde vergeben wird und Versöhnung geschieht durch Jesus Christus. Amen. Wir wollen gleich noch eine Gebetsgemeinschaft haben und gemeinsam beten, aber bevor wir das machen, wollen wir uns durch ein Lied auf diese Gebetsgemeinschaft einstimmen. Befiehl du deine Wege.